Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Tag. Warum sind hohe Männerstimmen Kult? Wir machen einen kurzen musikhistorischen Ausflug in die Welt von Kastraten und die der Countertenöre. Barbara Klemm ist eine Fotografin, die wie kein anderer das Politgeschehen der Republik in Bilder bannte, mit zum Teil ikonischem Charakter. Eine Ausstellung mit eigenen Werken in Berlin erweitert sie nun um Werke ihres Vaters, der Maler war. Doch zunächst schauen wir auf die Corona-Krise, die ein exzellentes Forschungsfeld nicht nur für Virologen, sondern auch für Soziologen bildet. Wir lernen alle immens dazu in den vergangenen Wochen und Monaten und kaum eine gesellschaftliche Verabredung hatte mehr Bestand. Der Sozialpsychologe Harald Welzer aber beklagt die Denkroutinen in der Corona-Krise. Im Betrieb liefern alle ab, was sie immer abliefern, nur eben jetzt unter Corona-Bedingungen. Das ist seine These und er meint damit vor allem auch Intellektuelle und Künstlerinnen und Künstler. In Futur 2, dem Magazin für Zukunft und Politik, das am 9. Juni erscheint, schreibt er das so. Zusammen mit der nicht mehr ganz taufrischen Erkenntnis, dass wir im politischen Alltag Probleme ignoriert haben, die schon längst angegangen hätten werden sollen. Harald Welzer ist Autor, Publizist und Herausgeber von Futur 2. Er ist Soziologe und Sozialpsychologe. Ich habe ihn heute Nachmittag gesprochen und gefragt, woran er seine These eigentlich festmacht.
Naja, ich würde sagen, wir haben einerseits ja gesehen, dass der ganze Kulturbetrieb und der Kunstbetrieb extrem stark auf die tatsächlich vorhandene soziale Öffentlichkeit angewiesen ist. Und da die stillgestellt gewesen ist wegen der Anti-Corona-Maßnahmen, haben sich dann alle eigentlich darauf verlegt, das, was sie ansonsten tun, eben dann im Netz zu tun. Und mein polemischer Hinweis darauf, dass die Denkroutinen einfach auch fortgesetzt worden sind, bezog sich auf die Großdenker vom Typ Slavoj Žižek oder Giorgio Agamben, die dann zu dieser Krise genau dasselbe zu sagen haben, was sie ansonsten auch sagen. Und das scheint mir ein bisschen wenig bei so einer tiefen Intervention in unseren Alltag.
Auf die Künstlerinnen und Künstler kommen wir noch, Harald Welzer. Zunächst die Frage, ist es denn nicht ganz normal, dass Denkerinnen und Denker ihr eigenes Gebäude sozusagen umrüsten, auf eine Krisenzeit hin umdefinieren, so wie Wissenschaftler statt SARS nun SARS-CoV-2 untersuchen?
Na, ich finde ja nicht. Ich finde ja, dass das Interessanteste an dieser Situation war ja tatsächlich das Stillstellen aller Perspektiven, aller Erwartungen, aller Zukunftsausbuchstabierungen. Aber alle fingen sofort an, also ihr Metier, die Medien haben dauernd Leute wie mich gefragt, wie geht's denn nach der Krise weiter, was ich für einigermaßen absurd gehalten habe, weil man weiß es ja einfach nicht. Man weiß es übrigens bis heute natürlich noch nicht definitiv. Und ich fand es umgekehrt sehr interessant zu gucken, wie kann man denn eigentlich mit einer Situation, die wir nicht kennen, umgehen. Was kann man denn daraus lernen aus dieser eingefrorenen Situation? Und da gab es ja viel zu lernen. Was haben wir denn nicht alles über die Fleischindustrie gelernt in der stillgestellten Situation oder über die Wertigkeit von Tätigkeiten in der Gesellschaft und über vieles andere, anstatt dann irgendwie immer mit dem weiterzumachen, was man sowieso macht?
Also die Krise wäre ein Moment des Innehaltens, angesichts der Abstinenz vom normalen Leben, der gerade nicht aufgefüllt werden sollte mit den üblichen Verdächtigen oder mit dem üblichen Geplapper?
Naja, wir können es doch ganz einfach machen. Auch wenn man jetzt ein individuelles Leben betrachtet, da ist ja eine Lebenskrise etwas, was mehr zeigt über die Normalität als der beständige Prozess von Tag zu Tag. Dann hält man inne und überlegt, verdammt nochmal, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Wer sind wir eigentlich? Wer bin ich? Und so muss man das ja auch betrachten. Und das Fürchterlichste, was uns ja passieren könnte, auch zum Beispiel in klimapolitischer und ökologischer Hinsicht, wäre, wir wollen jetzt alle so schnell wie möglich in den Zustand vorher zurück, Klammer auf, obwohl dieser Zustand ja alles andere als zielführend gewesen ist, Klammer zu. Und um das zu erkennen, müsste man erstmal diesen eingefrorenen Moment, dieses stillgestellte Bild, tatsächlich auswerten.
Ich bin noch nicht ganz einverstanden mit der These, Harald Welzer, denn ich empfinde den Vorwurf als etwas unfair, weil die Themen, die Sie nennen, deren Bruchstellen ja jetzt tatsächlich sichtbar werden angesichts der Krise, also soziale Ungerechtigkeit, Armut, das Bildungsgefälle, die Umweltzerstörung, und um all das haben sich Intellektuelle und Künstlerinnen und Künstler, nicht zuletzt natürlich vor allem auch die Theater, intensiv gekümmert, finde ich.
Ja, gut.
Also in der Zeit davor.
In der Zeit davor. Naja, also auch da wäre ich natürlich vorsichtig mit so einer Aussage, weil die müsste ja auch zu messen sein dann an der Wirksamkeit. Und wenn man sich zum Beispiel die Wirksamkeit der Klimapolitik und der Engagements dafür anguckt, da sieht man ja, dass die äußerst begrenzt ist. Auch da könnte man jetzt sagen, da hat natürlich diese Krise wesentlich mehr de facto gebracht als alle unsere, ich würde mich dazu rechnen, unsere Bemühungen vorher. Und das sind ja die Perspektivwechsel, die mich interessieren. Was hat diese Krise uns zum Beispiel hinsichtlich des politischen Handelns und auch der Wissenschaft gezeigt, wenn man jetzt mal von der Medizin, der Virologie und so weiter absieht? Es hat doch zum Beispiel für mein Metier gezeigt, als Sozialwissenschaftler, dass Gesellschaften offensichtlich viel weniger sich entwickeln durch tolle Ideen von Intellektuellen oder durch Steuerungsbemühungen, sondern sie verändern sich ganz massiv, sie transformieren sich sofort durch eine äußere Einwirkung, durch eine Krise. Das ist zum Beispiel, finde ich, für Sozialwissenschaftler ein wahnsinnig interessanter Aspekt, habe ich aber leider nicht viel gehört von den Kolleginnen und Kollegen dazu, darüber jetzt mal nachzudenken.
Auch die Frage, dass wir uns extrem und extrem schnell verändern können, unser alltägliches Handeln, dass wir uns so schnell einstellen auf sowas wie die Krise und auch auf die entsprechenden Gesetze, die ja vom Staat erlassen sind und nicht ganz unumstritten.
Ja, aber ich würde ja auch da sagen, es war doch eine ganz überraschende Beobachtung zu machen, nämlich dass sich ein unglaublich überwiegender mehrheitlicher Bevölkerungsanteil sofort eigentlich einsichtig und einverständig mit Maßnahmen gezeigt haben, die ihre persönliche Bewegungsfreiheit, ihre sozialen Bedürfnisse und sowas einschränken. Und das ist ein Zeichen für Aufklärung. Wenn man auf der Grundlage sozusagen von virologischer Information und politischer Umsetzung sagt, okay, das finden wir vernünftig, dann machen wir jetzt mit. Und dann noch den Erfolg erreicht, dass auf diese Art und Weise tatsächlich dann diese berühmte Kurve abgeflacht werden kann. Ich finde, auch das muss man mal anerkennen, dass sich Bevölkerung hier nicht irgendwie gehorsam verhalten hat, sondern durch eigene Einsicht zum Gelingen eines gesellschaftlichen Projektes beigetragen hat.
Wie gehen Sie denn, Harald Welzer, mit dem inneren Widerspruch um, dass man sich zwar einerseits die Zeit und das Innehalten nehmen müsste jetzt für eine Bearbeitung all der Phänomene, die Sie genannt haben, auf der anderen Seite sie aber ja nicht in die Welt kommen, wenn man nicht darüber redet?
Ich glaube, dass es notwendig ist, gerade wenn man sich für intellektuell hält, mit neuen Ereignissen erstmal nicht so umzugehen, als würde man sie schon kennen. Deshalb ist mein analytischer Lieblingssatz in Bezug auf Adolf Hitler, der von Karl Kraus, der gesagt hat, zu Hitler fällt mir nichts ein. Und was hat er mit diesem Satz formuliert? Er hat damit formuliert, wir haben es mit einem neuen Phänomen zu tun. Das können wir mit klassischen Deutungsmitteln nicht zureichend verstehen. Da müssen wir innehalten und uns das genau angucken. Und so ähnlich sehe ich solche wirklich fundamentalen Ereignisse wie diese Pandemie auch. Das nützt gar nichts. Man kommt an das Phänomen nicht ran, wenn man das Handwerkszeug rausholt, was man ohnehin für alles Mögliche zur Verfügung hat.
Und was wäre das andere Handwerkszeug? Was brauchen wir?
Na, das andere Handwerkszeug ist tatsächlich nicht erstmal immer zu schnell zu denken, sondern vielleicht tatsächlich mal langsam zu denken. Vielleicht dieses stillgestellte Bild, die Metapher benutze ich ja ganz gerne, mal genau zu betrachten, zu sehen vielleicht, was ist eigentlich auch die eigene Rolle jetzt als Kulturschaffende, als Denker, Denkerin in diesen Bereichen. Und wie kann ich jetzt ein Verhältnis, und zwar ein proaktives, produktives Verhältnis dazu entwickeln? Wie soll es denn danach jetzt eigentlich weitergehen? Wie müssen sich die Rollen neu definieren?
Und wie würden Sie die Rolle neu definieren? Geben Sie uns ein Beispiel.
Nehmen wir das mal was ganz Plakatives. Wir haben in der Krise zu Beginn gesehen, und zwar zum ersten Mal seit Jahrzehnten, dass die Wirtschaft nicht das Primat hat. Wir haben eine gesellschaftliche Situation, die erfordert ein Primat der Gesundheitspolitik und die Wirtschaft muss zurückstehen. Das ist doch was sehr Interessantes. Ein solches Primat würde man in Bezug auf Klimaschutz radikal zurückweisen. Und da sagt man immer, die Wirtschaft muss funktionieren, erst dann können wir Klimaschutz machen. Dasselbe gilt fürs Artensterben, für alle ökologischen Fragen. Und da könnte man sagen, okay, was haben wir denn jetzt gelernt? Es gibt Situationen, wo es absolut notwendig ist, gesellschaftlich die Prioritäten anders zu setzen. Und warum kann man das nicht in Bezug auf andere Themenfelder auch tun, wenn es notwendig ist?
Harald Welzer, Sozialwissenschaftler, Mitbegründer von Futur 2 und Herausgeber des gleichnamigen Magazins für Zukunft und Politik, empfiehlt Innehalten auch für Intellektuelle in der Krise. Halsbrecherisch hohe Töne aus dem Mund eines Mannes. Der Countertenor Philippe Jaroussky sang eine Arie von Nicola Porpora. Countertenöre sind ein schon lange gepflegter Hype in der Klassiklandschaft, nicht nur in der Oper. Sie füllen Konzertsäle mit Soloabenden, produzieren Themen-CDs mit Arien von Farinelli oder anderen Kastraten und erfreuen sich einer so gewachsenen Beliebtheit, dass wir das klären wollen.
Endlich mal erklärt.
Warum sind hohe Männerstimmen Kult? Die Frage geht an unseren Musikkritiker Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, was ist denn das Besondere an und in den Stimmen von Countertenören?
Naja, das ist natürlich, dass ein Mann wie eine Frau singt, um es ganz plakativ zu sagen, ist natürlich erstmal überraschend, auch übrigens, wenn man das zum ersten Mal erlebt und mit Operneulingen in die Oper geht, dann ist das erstmal tatsächlich fast so etwas wie ein Schock. Also man fragt sich, was soll das eigentlich? Und was das soll, ist unter anderem natürlich die Spezifität, dass das eben, obwohl es ein Mann ist, der so hoch singt, doch eine ganz eigene Ausdruckskraft hat und nochmal andere Farben hervorbringt, als wenn das jetzt eben ein Sopran, eine Sängerin machen würde.
Wie machen die das denn? Was unterscheidet den Falsettgesang von dem einer Sopranistin?
Es ist zunächst mal relativ simpel. Falsett ist ja eigentlich der falsche Klang. Letztlich ist es oder der unnatürliche Klang. Es sind verschiedene Stimmtechniken. Das ist wirklich sehr vielfältig, dieses Feld. Man singt bis zu einer Oktave einfach höher. Also ein Tenor gleichsam tunt sich technisch hoch. Das ist durch zum Beispiel eine Veränderung der Anteile an Kopf- und Bruststimme etwa. Und wir haben jetzt Jaroussky gehört, da ist das dann eher sehr organisch antrainiert. Es gibt dann aber auch Techniken, wo das durchaus auch vielleicht ganz bewusst so ist, dass es eher künstlich konstruiert klingt. Also das ist ein sehr, sehr weites Feld. Es heißt aber zunächst nichts, als dass jemand aus seinem natürlichen Stimmspektrum einfach raustritt, in dem Fall dann nach oben.
Frauen durften früher nun mal in der Oper nicht auftreten. Das war unschicklich und das war die Stunde der Kastraten, die man dann durch, wie der Name schon sagt, Kastration um den Stimmbruch brachte und die also ihre Knabenstimme behielten. War das denn die ursprüngliche Funktion, der Kastrat als Frauenersatz, oder schrieb man ihm dann doch eine ganz eigene Rolle und Charakteristik zu?
Ja, es kommt ja eigentlich aus dem Knabengesang, das Ganze. Da sind wir schon noch vor 1600, wo es noch keine Opern gab, aus dem religiösen Bereich, dem liturgischen Bereich, wo es eben Knabenchöre gab und dann eben auch Männer, die nach Möglichkeit länger als im Knabenalter so hoch und engelsgleich eben singen sollten. Da ist das Ganze entstanden. Wir haben dann eine Hochzeit tatsächlich im 17., 18. Jahrhundert, vor allen Dingen bei der italienischen Oper. Da gibt es eben die Countertenöre, die dort eine in gewisser Weise eine Modeerscheinung waren und einfach, wo man einfach sagt, es gibt größere Kraft um Emphase. Es ist eben ein anderes Stimmbild. Da ging es noch nicht so um Genderfragen, das spielt eher heute eine Rolle. Und bei den Kastraten hat sich aber dann schon auch im 18. Jahrhundert die Diskussion ergeben, natürlich aus ethischen Gründen, ob das verantwortbar letztendlich ist. Und es gab auch eine Richtung, einen Streit, dass man sagt, das hat doch etwas sehr etwas Unnatürliches überhaupt, der hohe Männergesang. Auch da gab es eine Debatte. Von den Kastraten, die so Ende des 18. Jahrhunderts dann eigentlich ausgestorben sind, gab es nur ganz wenige, die sich noch gehalten haben. Eine ganz kleine Mode um 1900 nochmal. Und da hören wir jetzt kurz Alessandro Moreschi, einer der letzten Kastraten, auf einer Wachswalze aus dem Jahr 1904.
Eine Wachswalzenaufnahme von 1904, das Ave Maria von Alessandro Moreschi. Lassen Sie uns, Herr Fuchs, in die Gegenwart zurückkommen, beziehungsweise in die 70er Jahre. Da begann das Phänomen des Countertenors als Modeerscheinung erneut. Was hat dazu beigetragen?
Das war die historische Aufführungspraxis. Vermeintlich historisch, dachte man, ist es, indem man jetzt eben Countertenöre statt Kastraten in der Wiederaufführung von Barockopern einsetzt, was natürlich eine Konstruktion ist, weil der Kastratengesang einfach nochmal ein Unterschied dann ist. Und daraus ist eine Mode entstanden, ein regelrechter Kult heute, was eben Countertenöre mit barocken Repertoire betrifft. Andere Seite ist dann auch so im Rahmen von Cross-Dressing auf der Opernbühne, Cross-Singing gibt es gerade bei neuer Musik viele Countertenöre. Peter Ödvös etwa mit seiner Tschechow-Oper Drei Schwestern ist da zu nennen. Also aus der neuen Musik sind die Counter gar nicht mehr wegzudenken. Ein kleiner Hörtipp noch. Es gibt einen Venezolaner, Samuel Marinho. Und das ist ein wirklicher Sopranist, also ähnlich eines Kastraten, denn seine Stimme ist in der Pubertät gleichsam hängen geblieben. Und da hört man diesen reinen Knabengesang tatsächlich immer noch durch.
Vielen Dank, Jörn Florian Fuchs, für diese Erläuterung zum Phänomen des Countertenors und des Knabengesangs. Die Serie Endlich mal erklärt finden Sie auch unter dlf.de oder in der Audiothek. 45 Jahre lang war Barbara Klemm als Fotografin für die FAZ tätig. Sie gilt als Meisterin der Ein-Bild-Erzählung. Willy Brandt und Leonid Brezhnev beim Aushandeln der Ostverträge in Bonn, Alfred Hitchcock in Pose auf einem Regiestuhl im Frankfurter Hauptbahnhof, Michail Gorbatschow bei seinem berühmten Besuch zum 40. Jahrestag der DDR. Ihre Bilder, alle in Schwarz-Weiß, alle analog fotografiert, sind zu einem Bildgedächtnis der alten und der neuen Bundesrepublik geworden. Im vergangenen Jahr zum 80. Geburtstag wurde Barbara Klemm vom Kunstbeirat des Deutschen Bundestages mit einer Ausstellung in Berlin geehrt, die sie selbst gestalten durfte und die jetzt zu sehen ist. Neben einer Serie zum Mauerfall wollte sie den Zyklus Menschen im Museum zeigen und Werke ihres Vaters Fritz Klemm, ein wichtiger, wenn auch erst spät entdeckter Maler. Carsten Probst über die Korrespondenzen zwischen Fotografie und Malerei im Werk der Klemms.
Vielleicht liegt die Vorliebe für Schwarz und Weiß, für Hell und Dunkel ja tatsächlich in der Familie. Auffallend an den Bildern von Vater und Tochter Klemm, die sich um das weite Rund der Ausstellungshalle für das Mauermahnmal des Deutschen Bundestages ziehen, ist ihre optische Wesensverwandtschaft. Fritz Klemm, 1902 in Mannheim geboren, langjähriger Professor an der Kunstakademie in Karlsruhe, wo er 1990 starb, fügt in seinen späten Collagen schwarz bemalte, vielfach rechtwinklige Papierflächen zusammen und grenzt sie von weißen und grauen Flächen ab. So ergeben sich reliefartige Strukturen, die durch das leicht gewellte Papier wie in Schwingung versetzte Modelle urtümlicher Räume erscheinen. Ihre Ausstrahlung von roher Einfachheit wird durch die Sichtbetonwände rund um das Mauermahnmal noch gesteigert. Doch zugleich vermitteln sie Zugänglichkeit, etwas Einladendes, ja fast Geselliges, das sich ihrer Umgebung anverwandelt, ohne dabei ihre Widerständigkeit und Eigenheit preiszugeben. Auch eine von Klemms Arbeiten aus seiner Caporol-Serie findet sich hier, die er zwischen 1953 und 1970 gemalt hat. als einer der ersten, die den Kunstharzbinder für Malerei verwendeten. Zentimeterdicke, spröde und schwere Reliefs, deren grobe Oberflächenstruktur noch vom Enfamel inspiriert waren. Die Wesensverwandtschaft mit Barbara Klemms Schwarz-Weiß-Fotografien wurde schon oft festgestellt. Auch sie suchen nach wiedererkennbaren Mustern und Strukturen, erzählen in konzentrierter, ja reduzierter Form. Eine gewisse Körnigkeit verleiht den tiefen Kontrasten von hell und dunkel stets etwas leicht Entrücktes. Klemms Serie zum Mauerfall in Berlin besteht überwiegend aus Nachtaufnahmen mit teils grellem, künstlichem Licht, das die Szenerien am Brandenburger Tor schemenhaft ausleuchtet. Das Tor selbst wirkt wie eine überirdische, schwebende Erscheinung im Dunst über der schwarzen Menschenmenge. In ihrer Serie über die Menschen im Museum geht Klemm im Grunde ganz ähnlich vor. Nicht selten erscheinen die großformatigen Gemälde im Louvre, im Prado oder der Eremitage, im Hintergrund oder in der Raumflucht wie übernatürliche Phänomene, deren immaterielle Kraft die vor ihnen versammelten Menschenmengen durchdringt, sie auf sich selbst zurückwirft und sie geradezu zu lenken scheint. Zugleich folgt der unbestechliche Blick für den richtigen Moment bei Barbara Klemm einem starken Ordnungssinn, nicht nur was den klassischen Bildaufbau angeht. Wenn Klemm Politiker abbildet, dann muss alles an ihnen eben politisch sein. Wenn sogenanntes normales Volk erscheint, dann widmet sich das Bild eben ganz dieser Normalität. Kinder verströmen Kindlichkeit, die Jugend Jugendlichkeit und die Welt der Kunst und Kultur eben das künstlerisch Sprichwörtliche. In diesem sprichwörtlichen Sinn sind Klemms Fotografien immer repräsentativ. Sie bilden quasi das Innenbild einer Sache stets mit ab. Dem Betrachter vermitteln sie das Gefühl, selber in ihnen zu erscheinen, mit der Würde des Zeitzeugen die Geschichte gewissermaßen mitzuschreiben. Mit dieser charmanten Schmeichelei bindet Barbara Klemm den Betrachter an die Ordnung der Dinge und bietet dem Blick Orientierung. Das tun die Bilder ihres Vaters auch, wenngleich auf denkbar andere Weise. Von nahem erkennt man, dass sie in viele verschiedene Einzelstücke zerfallen. Und doch halten sie zusammen, als sei gerade dies, der innere Zusammenhalt, ihr besonderes Anliegen.
Carsten Probst berichtete. Und jetzt hat Katrin Weller die Kulturnachrichten des Tages und die drehen sich auch um die Proteste in den USA gegen Rassismus und Polizeigewalt.
Die US-Musikindustrie hat einen sogenannten Blackout Tuesday ausgerufen. Als Reaktion auf den seit langem anhaltenden Rassismus solle die Musikindustrie am heutigen Dienstag pausieren. Mit diesem Tag solle Aufmerksamkeit auf die Ungerechtigkeit gelenkt werden und Menschen dazu aufgefordert werden, einen Tag lang keine Inhalte zu produzieren, sondern sich mit den Vorgängen zu beschäftigen. Dutzende Musiklabels und andere Branchen weltweit schlossen sich an. Zahlreiche Stars reagierten, indem sie komplett schwarze Bilder in den sozialen Netzwerken veröffentlichten, unter anderem bei Instagram. Auch Hollywood-Stars protestierten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Unter anderem äußerten sich Justin Bieber, Jamie Foxx, George Clooney und Beyoncé. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz kommt es seit Tagen in Washington, New York und anderen US-Metropolen zu Demonstrationen gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit. Dabei gibt es allerdings auch Krawalle und Plünderungen. Die US-amerikanische Philosophin Susan Nyman sprach in Deutschlandfunk Kultur von einer kritischen Situation.
Wir haben lange in Amerika seit der Amtszeit Trumps von einem kalten Bürgerkrieg gesprochen. Die Befürchtung ist, sollte dieser Krieg heiß werden, sind es die Rechtsnationalisten, die die Waffen haben.
Das sagte die Philosophin Susan Nyman, Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam, in Deutschlandfunk Kultur. Kauft mehr Bücher, das fordert salopp ausgedrückt das Deutsche Pen-Zentrum. Der Schriftstellerverband Pen hat Bund, Länder und Kommunen aufgefordert, ihr Ankaufsbudget für Bücher in den öffentlichen Bibliotheken in diesem Jahr zu verdoppeln. Dadurch könne der Bibliotheksbestand von der Belletristik über die Kinder bis zur Fachliteratur erneuert und erweitert werden. Aber es geht dabei natürlich auch um Unterstützung der Buchbranche. Bedingt durch die Einschränkungen der Corona-Krise sind nach Angaben des Pen-Zentrums viele Verlage, Buchhandlungen Verhandlungen sowie Autorinnen und Autoren in eine finanziell prekäre Lage geraten. Häufig sei sie existenzbedrohend. Viele der aufgelegten Hilfsprogramme kämen nicht an, da die Lebenssituationen der Solo-Kulturschaffenden individuell sehr verschieden seien. Eine Erhöhung des Ankaufsetats der öffentlichen Bibliotheken wäre ein kulturelles Hilfsprogramm, von dem die gesamte Buchbranche in Deutschland profitieren würde, so das PEN-Zentrum.
Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und in den Informationen am Abend hören Sie dann unter anderem vom Corona-Konjunkturpaket, den Ausschreitungen in den USA und den Post-Brexit-Gesprächen. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich danke fürs Zuhören.